Daria, wovor hast du gerade am meisten Angst?
Easy. Ich habe tatsächlich viel Angst und Respekt vor unserem Fundraising, was gerade ansteht, für den Fund 2.
Wow. Warum?
Wir sind sehr ambitioniert, wollen einen großen, wie auch Fund 1, ja, von 300 Millionen. Wir wollen uns tendenziell vielleicht vergrößern. Der Markt ist beschissen. Generell Fundraising im VC-Bereich ist nie einfach. Und ich denke, wenn man das Gegenteil davon hört, ist es gelogen. Es ist ein langfristiger, mühsamer, klinkenputzender Prozess. Und je größer der Fonds, umso mehr ist es mühsam. Und dann in dem Markt, in dem ja, wir jeden Tag kurz vor dem nächsten Drama stehen. Man wacht ja auf und schaut die News an und denkt sich, wow, was ist das Sentiment im Markt jetzt auf der institutionellen Sicht? Insofern viel Respekt davor. Viel Respekt davor, ja.
Okay, wir werden später über das Thema Fundraising für Fonds, LP-Akquise sprechen. Das war ein guter Teaser dafür. Willkommen im ersten virtuellen Fundraising-Coup-Podcast bisher. Ich habe dich ja leider nicht ins Studio nach Hamburg bekommen, also müssen wir das jetzt so machen. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Iskender, ich bin Investor und Fundraising-Coach und Advisor. Und wir haben beide, Daria und ich, mal wieder was mitgebracht. Zwei Objekte. Daria, was hast du dabei? Erstmal nur zeigen, was es ist. Erklären tust du es später. Ah. Für diejenigen, die nicht zuschauen auf YouTube, sondern nur zuhören. Was ist es? Magst du es kurz beschreiben?
Ja, ist ein Guppel. Also es ist eine.
Ein was?
Ist eine Klammer, eine Wäscheklammer, eine holzene Wäscheklammer mit einer, ja, mit die man an einen Dirndl normalerweise dran hängt. Aha. Und es steht Daria Bavaria drauf.
Daria Bavaria, okay, alles klar. Wir sind gespannt auf die Geschichte dahinter. Ich habe auch was mitgebracht und ich habe jetzt schon zweimal Gemüse mitgebracht als Objekt, das mich an meinen Gast erinnert. Bei dir dachte ich mir, bringe ich mal eine Frucht mit.
Eine Frucht?
Oh, weg. Ich habe leider nicht Zeit gehabt zum Einkaufen, deswegen nur auf dem Tablet hier.
Ah, ich dachte, du hast eine Flasche Champagner mitgebracht.
Das heben wir uns für unser nächstes Treffen auf, das ja anscheinend nicht in Hamburg sein wird. Ich habe eine Mango dabei.
Ja.
Warum mich eine Mango an Daria erinnert, darüber werden wir heute auch noch sprechen. Daria, magst du uns ganz kurz sagen, wer du bist? Ganz kurz ist wichtig. Bam.
Ich bin die Daria. Ich bin Gründungspartnerin vom World Fund. Wir sind einer der größten Fonds, Venture Capital Fonds in Europa mit Fokus auf Dekarbonisierung und Resilienz. Wir investieren in Startups, die Lösungen, vor allem auch Deep Tech Lösungen für die Industrien bauen, um diese zu dekarbonisieren at scale. Ich bin zudem auch Gründerin. Ich habe zum Beispiel die 1E9 Community mitgegründet.
1E9,
also 1 hoch E hoch 9, steht für eine Milliarde. Als VC liebe ich die großen Zahlen. Und ja, bin auch sonst sehr aktiv in unserer Community, bin im erweiterten Vorstand von dem Bundesverband Deutsche Startups mit dir zusammen, lieber Iskender, und auch im Kuratorium vom Max-Planck-Institut und vom Deutschen Museum.
Weißt du, wie lange wir uns kennen?
Ja.
Wie
weißt
lange?
Du das? Weißt
ich
du, wo
weiß
wir uns
das.
Kennengelernt haben?
Erzähl du.
Wir haben uns auf einem Event kennengelernt in Berlin 2015.
Gutes Erinnerungsvermögen.
Ja.
Ja, und zwar wollte sich ein gemeinsamer Freund von uns, wollte sich mit dir treffen, weil ihm empfohlen wurde, dass es gut wäre, sich mit dir zu treffen. Und dann bin ich da einfach, stand ich mit dabei und dann ist unser gemeinsamer Freund irgendwie
gegangen
und dann standen wir beide da. Und hatten eine sehr lange, sehr schöne Konversation.
Das stimmt.
Daraus hat sich wohl eine Freundschaft entwickelt.
Ich würde sagen, das müsste auch ungefähr im September 2015 gewesen sein. Also Happy Anniversary.
Wow, heute, wir nehmen auf am 16. September. Wow.
Ja. Yeah.
Es sind ziemlich genau 10 Jahre. Krass.
Das sind ziemlich
so schnell
genau
vergehen 10 Jahre. Umso mehr freue ich mich hierauf. Daria, ich habe einige Zuschauerfragen auf LinkedIn bekommen, teilweise intellektuell auf sehr hohem Niveau. Die werde ich dir am Ende stellen. Mhm. Jetzt wollen wir bitte erstmal über Fundraising für Startups sprechen.
Ja.
Und da die erste Frage, wonach suchst du denn? Was ist so ein typischer Case, den du spannend findest und wie überzeugt man dich als Gründer?
Ja, bei World Fund suchen wir, also wir sind ein 300-Millionen-Fonds. Ne? Das heißt, wir suchen, was inhärent zu unserem Return, ja, Expected Return Modell ist, suchen wir nach Unternehmen, die das Potenzial haben, eben Fund Returner für uns zu sein. Das heißt, sehr große Wetten, sehr ambitionierte Lösungen für eben Probleme, die ja, in den Industrien, die die höchsten emittierenden Industrien sind, das ist ja, lösen. Was heißt das genau? Wir haben eine Methodologie entwickelt, wie wir das messen aus der Impact-Sicht. Wir nennen das Climate Performance Potential. Und wir investieren nur in Unternehmen, die eine Technologie aufbauen, die das Climate Performance Potential, das CPP, von mindestens 100 Megatonnen pro Jahr an Emissionsreduktion in 2040 haben. Ja, also 100 Megatonnen pro Jahr. Was heißt das? Ne? Man fragt sich, oh ja, es hört sich nach viel an, aber how much is it? Das ist ungefähr ein Siebtel des deutschen jährlichen Volumens. Und das kannst du zusammen, also gleichsetzen mit so mindestens 20 Millionen Solar Panels. Ja? Das heißt, eine sehr, sehr hohe, wirklich eine sehr hohe Grenze, die man bei uns erstmal erreichen muss. Das ist unser erstes Ja-Nein-Kriterium. Ja? Das heißt, wir gucken, naja, ist das CPP von mindestens 100 Megatonnen in 2040? Ja? Und wir gucken auch, was sind denn die Adoptionsraten von Technologien, die auch alternativ zu der Technologie, die wir gerade uns anschauen, sind. Ja, es ist relativ, also relativ hoch. So, und dann, wenn das ein Ja ist, dann schauen wir auf das Unternehmen und eine Investmentoption genauso wie jeder VC das machen würde. Ja, ist es wie groß ist das Problem für diese bestimmte Zielgruppe? Ja, wie signifikant besser ist die Lösung, die dieses Problem löst, verglichen mit dem Wettbewerb? Was ist das Businessmodell? Glauben wir daran, dass es auch ein Exit-Markt dafür da ist, was eben das Unternehmen zu einem, also ist das ein Potenzial der Bewertung da, die für unser Fondsmodell oder für unsere Fondsgröße passt, und ist das ein exceptional Team, ja, was relevante und einfach komplementäre Skills hat, dass wir glauben, dieses Unternehmen so groß machen zu können, ja.
Wie smart ist euer Geld? Warum sollte ich als Top-Gründer mit euch zusammenarbeiten, beziehungsweise mit dir zusammenarbeiten?
Ja, ich bin einfach echt wirklich eine. Ja, und dann lädst du mich einfach zum Podcast ein. Also, irgendwas muss da noch nach 10 Jahren sein.
Erzähl mal.
Naja, ich bin einfach echt eine coole Socke und es macht absolut Spaß, mit mir zusammenzuarbeiten. Und am Ende ist es auch, was zählt. Ja? Hast du in deinem Board Leute, mit denen man einfach Bock hat und die verstehen, was du tust und dich wirklich supporten können. Aber ja, also Smart Money. Am Ende denke ich, vor allem bei World Fund, wir haben wirklich ein unfassbar geiles Team. Wir sind super divers. Wir haben wirklich und dadurch ist auch das Netzwerk, was wir mit uns mitbringen, sehr divers und hochkarätig. Ne? Und das Netzwerk, was heißt das? Das heißt für dich als Startup, dass wir dir helfen können, Zugang zu potenziellen Kunden zu haben, zu Politik, ja, weil viele Themen, mit denen wir uns beschäftigen, in die wir investieren, haben wirklich eine sehr starke Bedeutung in diesem Kontext, europäische Souveränität, ja, Resilienz. Climate an sich ist ja ein Kernthema, was auch politisch vielleicht heute nicht mehr so hyped ist, aber ist ein Faktor, was wirklich mit einer Rolle, mit einer hohen Gewichtung spielt in allen Themen, die wir heute politisch und überhaupt im Leben haben. So, natürlich zu weiteren VCs, ja, zu anderen Runden, auch zu Talenten. Also ich glaube, das Netzwerk ist wirklich signifikantes Gut, was wir mit uns mitbringen. Und dann, was ich auch mittlerweile glaube und sehe, wir investieren ja nicht nur in Early Stage, wir investieren auch in Growth Stage und haben auch langjährige Erfahrungen selber als Unternehmer oder eben als Investoren in dieser Phase, vor allem auch im Deep Tech. Und das sind oft diese Transformationsphasen eines Unternehmens, so Early Growth, würde ich sagen, ne, die Orga-Strukturen verändern sich, einfach viele Themen passieren, ne? Dieses Thema Gründer, Transformation zum Manager, wie baue ich mein Unternehmen, also sind oft ähnliche Themen und wir haben sehr viel davon schon gesehen und mitgemacht und da können wir als Pairing-Partner sehr gut einen Beitrag leisten.
Und eine Menge Spaß.
Spaß muss immer sein. Das Leben ist so... Ja, das Leben
Spaß befreit.
Nein, das ist, weißt du, es passieren so viele, wie ich das davor gesagt habe. Ne? Der Markt ist schwierig, politisch ist schwierig. Jeden Tag kann irgendwie gefühlt der dritte Weltkrieg ausbrechen. Da muss man auch proaktiv ein bisschen Spaß mit reinbringen.
Welche drei Fundraising-Tipps, denn Fundraising ist ja oft nicht so viel Spaß für Gründer, welche drei Fundraising-Tipps würdest du heute jedem Gründer mitgeben, der zu dir kommt?
Ja, also ich glaube, Fundraising-Tipp Nummer 1, da fängt es alles an. Nehmt euch Zeit, fragt mal ChatGPT und sonst euren Umfeld, was ist das Geschäftsmodell eines VCs? Was eigentlich macht mich als Startup, wann ist ein Startup interessant und passt zu einem VC, beziehungsweise wann andersrum sogar, das ist ja eigentlich andersrum. Finanzierung ist ja ein Tool, ja, auf dem Weg zu deiner Vision. Und Venture Capital ist einfach ein Tool, was mit gewissen Verpflichtungen irgendwie mit eingeht. Und passt das denn zu dem, was ich möchte? Und was will eigentlich ein VC? Ich glaube, ich kenne so viele Gründer, die fantastische Dinge machen wollen und es hat einfach, so wie sie ist, the wrongest thing. Und ich glaube, so man geht ins Fundraising und ist nur frustriert und denkt, man macht was falsch und es passt einfach nicht. Ne? Wir sind am Ende des Tages, unser Geschäftsmodell ist wahnsinnig einfach. Wir gehen günstig rein und müssen aber teuer verkaufen. Und wir haben ein Portfolio, davon wird nicht alles überleben und ein paar Unternehmen müssen unser Fonds mindestens idealerweise 3-mal zurückspiegeln an unsere Investoren. So, bin ich und mein Geschäftsmodell, mein Unternehmen, mein Produkt, kann ich das eigentlich bringen? Das glaube ich sehr wichtig, bevor man an VCs geht. Dann ist natürlich be on point. Ja? Also die Aufmerksamkeitsspanne eines Investors ist unter 5 Sekunden, würde ich sagen. Wenn überhaupt. So, frag dich, wie könnte ich diese Aufmerksamkeitsspanne ausnutzen und vielleicht mal erhöhen. Ne? So, be on point, make it excitement, sprich meine Sprache. Ja? Erzähl mir, was du eigentlich, wie mache ich meine 3x an Fonds, nicht an deinem Investment, ja, für dich. Und dann glaube ich auch, macht auch eine richtige Due Diligence. Bereitet euch vor, nicht jeder Investor, also wenn man eine Longlist macht, ne, macht eine Longlist, schaut euch mal, hey, wer passt denn für meine Phase? Wer passt inhaltlich? Ne? Ist es ein Generalisten-VC? Ist es ein spezialisierter VC? Wer passt denn eigentlich? Für wen komme ich in Frage? Ja, wer ist denn, wann wurden die Fonds geraced? Ist es jetzt am Ende der Laufzeit, am Anfang der Laufzeit? Ja, und wenn man dann baut eine Shortlist und dann, wenn es später dann zum Prozess geht und auch mehr näher, würde ich auch immer selbst als Gründer Referenzen nehmen. Ne? Weil am Ende, das ist ja, was ich am Anfang gesagt habe, Geld ist Geld und dann hast du die Leute, mit denen du zusammenarbeitest.
Ja, hast du da die an der Backe? Für, ja. Wenn du Pech hast, 10 Jahre.
Ja, 10 Jahre. So lange.
So schnell kann es gehen.
Ja, genau. Hast du mich an der Backe. Ja, also die drei Tipps würde ich sagen.
Wenn wir hier schon das Vergnügen haben, eine sehr seniore Investorin zu haben, möchte ich gerne folgende Frage loswerden, die ich öfter auch in meinen Coachings, in meiner Fundraising Advisory von Gründerinnen bekomme, die nämlich sagen, ja, ich will confident auftreten in Investorengesprächen. Es wird mir aber oft, in Klammern, weil ich Frau bin, als Arroganz ausgelegt, während wenn Männer genauso auftreten, dass als positive Confidence wahrgenommen wird. Was kann ich tun? Daria, was
erstmal
kann sie
ja
tun?
Zu der Aussage. Das ist oft so. Ja. Und was man tun kann, ist, sich bestens vorzubereiten. Einfach den besten Pitch zu haben, on point zu sein, wissen, was man will, warum man das will und wirklich im Kopf immer zu behalten, what's in for the VC. Ja? So, mehr kann man nicht machen, weil am Ende wird es trotzdem gewisse Bias geben, die haben wir alle, auch ich, ja, als Frau bin auch voller Vorurteile, ne? Aber ich habe auch gewisse Bias, du hast Bias. Ich glaube, wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein, ja, und die zu mitigieren, aber generell oft, vor allem auch in unserer Branche, wird das nicht gemacht. Und deswegen kannst du als Frau einfach dich am besten vorbereiten, zu wissen, welche Sprache spreche ich, wie positioniere ich mich, wie komme ich auf den Punkt am besten, wie zeige ich einfach den Investor oder dem IC, dass by investing in me, they are returning the fund. Ja?
Wenn wir jetzt schon an einem Punkt sind, wo wir über vielleicht Defekte unserer Branche sprechen. Was sind so Dinge, die dich an unserer Szene, der Tech-VC-Startup-Szene, eigentlich total nerven und ankotzen?
Oh. Ich kenne da. Ja, also ist schon viel Lärm um nichts, ne? Und ich glaube, wieder in average, ne? Nicht jeder ist so, aber man hat schon wirklich, du hast diese Zyklen und die Wellen, dann springen alle nur in ein Thema und meinen alle, dass wir immer es besser wissen als alle anderen. Ich glaube, eher als Investor, also so ein bisschen Berufskrankheit, ja? Dass man irgendwann mal meint, dass man alles besser weiß. Und es ist auch verständlich, wo das herkommt, weil wir natürlich immer die Entscheidung treffen müssen, basierend an den Annahmen, die wir und Informationen, die uns vorliegen. Und es sitzen Gründer uns gegenüber, Menschen, die sich wirklich ihre Existenz ins Spiel setzen, die wirklich Gas geben. Und man sagt ja oft, also meistens sagt man ja nein. Ne? Und ich glaube, das führt dazu, dass man schon so. So, ich glaube, von wem sagt man nicht über die Chirurgen, dass sie so einen der Halbgott im weißen Kittel-Komplex haben? Ich glaube, sowas Ähnliches haben wir auch. Und ich denke, die besten
Halbgott in Patagonia-Komplex.
Ja, genau. Ja, auch Patagonia, das nervt mich. Ich habe, als mein Team mir gesagt hat, lass uns mal Patagonia investen mit World Fund besticken, er sagt, nein, auf gar keinen Fall. It was cool in the 80s, ne? Guys, we're good in 2025.
Good call. Stell dir mal einen VC vor, den du absolut nicht leiden kannst. Und ich weiß, da gibt es einige. Du brauchst jetzt keinen Namen nennen. Wenn du willst, gerne. Aber du brauchst jetzt keinen Namen nennen. Beschreib den mal. Warum? Was zeichnet den aus dafür, dass er jetzt bei dir gerade im Geiste aufgepoppt ist?
Ja, ich glaube, es gibt nicht so den einen VC. Ich glaube, es gibt so einen Typus. Es ist meistens eher ein Mann im fortschreitenden Alter mit einer sehr hohen, mit einem hohen Maß an Selbstüberschätzung und der auch oft, wenn man ein Gespräch führt, dich am Anfang deines Satzes gerne unterbricht, weil man meint, dass man ja schon weiß, was das Gegenüber dir sagen möchte. Das ist, passiert leider oft und ist sehr nervig.
Ich hatte ja Schreze, also Michael Schrezemeier in meinem letzten Podcast, und eine der 287.000 Learnings, die ich mitgenommen habe, ist, wenn man unterbrochen wird, zu sagen, das hat er gleich von seiner Mutter gelernt, ich bin das nicht gewohnt, dass ich unterbrochen werde. Das habe ich geliebt.
Ja, das ist gut.
Ich bin das nicht gewohnt, dass man mich unterbricht. Das versuche ich jetzt auch anzuwenden.
Man muss für sich selber irgendwie was finden. Ne? Also es gibt auch viele Sprüche. Manchmal lässt man das so sein. Manchmal muss man einfach mal höflich, aber bestimmt sagen, das war jetzt nicht in Ordnung.
Lass uns mal übergehen von Hate zu Love. Wenn du aus deinem Portfolio nur eine Beteiligung behalten dürftest. Ich weiß, das ist eine riskante Frage. Welche wäre das? Spontane Antwort. Darfst nicht überlegen.
Antwort. Alle meine Gründe.
Du darfst nur eine behalten.
Alle, die in dich investiert haben.
Langweilig. Du darfst nur eine behalten. Sonst frage ich dich, welche du abgeben würdest.
Ich kann drei.
Okay, sag drei.
Okay, IQM.
IQM macht was? Ein Satz?
IQM ist die europäische Antwort auf IBM im Quantum Computing Bereich.
Okay,
ist gerade Unicorn geworden. Planet A Foods ist ein Münchner Startup, sind ein Lieferant von Kakaopulver oder von Schokolade, von der Schokolade oder Süßigkeitenindustrie, und stellen Kakaopulver oder Kakaokomponenten im Labor. Nummer drei, Space Forge. Ja, sie stellen Halbleitermaterialien in All her. Ich kann aber weitermachen. Ich kann ja noch ein paar Namen nennen. Wir sind ja hier im Großen.
Nein, danke. Top 3. Du hast schon zwei mehr genannt, als du durftest. Vielen Dank. Alle anderen fühlen sich sicherlich auch gedrückt von dir. Mhm. Lass uns mal über dein Objekt, das du mitgebracht hast, reden.
Ja.
Eine Klammer oder wie man sie auch nennt. War das bayerisch gerade, was du gesagt hast, das Wort, das ich nicht kenne?
Aber wir können eine Wäscheklammer. Es ist eine klassische Wäscheklammer.
Auf der Daria Bavaria draufsteht. Und was erzählt diese Wäscheklammer uns über dich?
Das erzählt, das fasst im Prinzip zusammen mein sehr starkes lokales Patriotismus Bayern gegenüber. Obwohl, man muss dazu sagen, ich bin in Riga geboren und aufgewachsen und bin dann nach München gegangen und habe auch gar nicht vor, hier zum Studieren, hatte gar nicht so wirklich vor, hier zu bleiben. Und von Tag 1 tatsächlich mich sehr heimisch gefühlt, und mittlerweile bin ich sehr laut in meinem bayerischen Patriotismus. Und zum Glück bin ich jetzt mittlerweile nicht die Einzige, sondern man hat auch allgemein in der Welt und Europa endlich gesehen, wahrgenommen und wertgeschätzt, was für ein cooler Standort München und Bayern ist. Für alles. Ja,
und, genau. Und zweitschönste Stadt Deutschlands, ne? Nach Hamburg. Genau. So. Wer ist Daria
Hamburg
denn?
Ist nett.
Wer ist Daria denn, wenn niemand hinschaut?
Wer ist Daria, wenn niemand hinschaut? Eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass die Person Daria, wenn alle zuschauen, sehr anders ist. Ich bin, auch wenn keiner zuschaut, sehr motiviert und getrieben und eigentlich wahrscheinlich, wenn niemand schaut, eher nicht viel anders, würde ich sagen. Aber das kannst du besser beantworten. Du kennst mich ja, wenn ich nicht auf der Bühne bin und nicht in einem Podcast. Ich würde sagen,
dann
nah
kriegt
dran.
Man auf jeden Fall noch spannendere Insights aus dir raus, mehr Branchengeflüster, vielleicht auch das ein oder andere Gerücht. Da bist du nach außen hin natürlich sehr integer, bis auch nach innen hin, aber
hast du gerade gesagt, ich bin eigentlich, ich lässt da gerne im Privaten.
Nein, ich habe nur gesagt, da kriegt man noch mehr Informationen aus dir raus, die wirklich sehr, sehr spannend sind.
Ja, das stimmt.
Und kriegt auch noch mehr mit von deiner wirklich sehr lustigen Persönlichkeit.
Ja, das kann sein. Ja, vielleicht ein bisschen mehr, ich glaube nicht, wenn keiner zuschaut, aber mit meinen Freunden bin ich sicherlich offener, als ich jetzt oder privat, lasse mehr Blicke rein in mein Privatleben, als jetzt in der Öffentlichkeit. Das stimmt.
Was würdest du sagen, ist deine größte Unsicherheit?
Heute Ängste,
also, wenn es da überhaupt eine gibt bei dir.
Jeder hat Unsicherheiten. Ich glaube, ja, Unsicherheiten sind auch ganz total normal. Unsicherheiten sind auch nichts, nobody is perfect und ist auch in Ordnung so. Aber ich sage dir jetzt was ganz Privates. Meine größte Unsicherheit ist, dass ich nicht singen kann.
Dass du nicht singen kannst?
Ja, ich habe tatsächlich neulich in einem anderen Kontext, das wurde dann aus dem Kontext genommen und ich wurde viel veräppelt damit, habe ich gesagt, ich kann eigentlich alles, außer singen. Und ich liebe es zu singen und bin sehr unsicher, ich singe sehr schlecht und bin sehr unsicher trotzdem, weil es gibt Leute, die trotzdem nicht singen können und singen. Und ich bin sehr unsicher zu singen. Das hat dazu geführt, dass ich jetzt zum Geburtstag eine Karaoke-Maschine bekommen habe. Von meinen Freunden. Nach dieser Ansage. Ja.
Das heißt, wenn du eine Sache in deinem Leben ändern könntest, wäre das dann singen können?
Wenn ich eine Sache in meinem Leben, ja, ich würde so gerne singen können. Das ist so schön. Ja, aber dazu muss ich sagen, ich komme natürlich auch aus einer Künstlerfamilie. Eine meiner Großtanten war eine Solistin, eine Opernsängerin, Solistin. Ich glaube, das ist für immer ein Minderwertigkeitskomplex.
Jetzt hängst du hier in der VC-Szene.
Ich singe. Mit
Patagonia-Westen.
Habe ich keine. Besitze keine Patagonia. Ich habe mal eine auf der Straße gefunden, habe ich verkauft auf eBay. Hab 80 Euro bekommen.
An einen anderen VC.
Ja.
Und einen noch, komm. Mit wem streitest du dich am häufigsten und intensivsten?
Mit wem streite ich mich am häufigsten? Mit meinem Mitgründer DJ. Aber respektvoll. Ne? So mit Respekt. Es ist ein respektvolles Diskutieren miteinander. Wir sind sehr unterschiedlich. Wissen das, schätzen unsere gegenseitigen Meinungen auch oft, aber können auch gut miteinander wir können gut diskutieren und auch streiten. Ohne dass wir, mit Respekt zueinander und der Meinung des anderen, aber haben wir jetzt gelernt, dass auch, man kann sich auch gut streiten. Ne?
Was sind aus dem Prozess vielleicht Learnings, die du anderen Founder-Teams, egal ob jetzt Startup oder Fonds, am Ende sind es ja wahrscheinlich die gleichen grundsätzlichen Themen, ne? Die du denen mitgeben wollen würdest?
Ich denke, dass man sich, also dass ohne Konflikte man nicht als Team wachsen kann, dass man sich auch nicht genau kennenlernen kann, dass es wichtig ist. Ne? Aber Konflikte sind wichtig, um wirklich sich komplett ineinander hinzufügen als Team und gemeinsam stärker zu sein. Das ist in Ordnung, aber man muss immer versuchen, trotzdem zu überlegen, nur weil jemand eine andere Meinung hat, heißt es nicht, dass diese falsch ist. Und man kann zwei Meinungen haben, die auch sich ergänzen können. Ja. Und was ich auch oft sehe, weil wir sind tatsächlich ein sehr diverses Team, nicht nur, weil ich als einzige GP dabei bin, wir haben wirklich... DJ kommt aus dem Journalistischen und Politik. Tim ist in meinen Augen der erfolgreichsten Seriengründer in Deutschland. Wir haben PhDs in Bio und Energy und dann haben wir Leute von KKR. Also wir sind wirklich, Diversität ist da. Aber Diversität wird nur dann gelebt, wenn man wirklich den Raum, sich den Raum gibt, auch sich zuzuhören und die anderen davon zu lernen. Das ist wirklich so, dass das dann länger dauert, wenn man am Anfang, ja. Aber Diversität ist nicht, wir haben hier irgendwie drei Leute aus drei unterschiedlichen Ländern und ich sage jetzt allen, wie der Hase läuft und die müssen das lernen, sondern ja, take your time. Manchmal ist es nervig, weil manchmal musst du still sein. Ne? Am Anfang dauert es halt ein bisschen länger, musst du mehr diskutieren. Aber dadurch wird man nur besser, würde ich allen nur empfehlen.
Gibt es irgendwelche actionable Tipps, die du Gründern, die vielleicht gerade so merken, hey, da brodelt was, das kann vielleicht in die falsche Richtung gehen, an die Hand geben würdest, also vielleicht, keine Ahnung, externe Hilfe, das ist auch so eine Frage, die ich öfter bekomme, würde jetzt ein Coach Sinn machen oder so, wie hast du da vielleicht ein paar Tipps?
Naja, als Dara Babara würde ich sagen, geht mal einfach mal ein Bier trinken, aber wenn nach dem Bier trinken es nicht besser wird, ich bin mittlerweile echt ein großer Fan von Coaches, nur auch da macht eure Due Diligence. Vergleicht mal die Leute, holt Referenzen. Ja?
Okay.
Was ist deine Meinung dazu?
Genauso, also mit dem Coaching. Also, aber das auf allen Lebensebenen. Ja. Ich glaube, wir brauchen alle einen Coach für alle möglichen Themen. Von unseren Unsicherheiten, wie zum Beispiel, ich würde gerne besser singen können, zu Beziehungsthemen, zu Business-Themen und Co-Founder-Themen. Ich glaube tatsächlich, oder was heißt, ich glaube, eins der größten Probleme ist, wie bei allen Beziehungen, dass nicht genug gesprochen wird. Ja. Dass das so hingenommen wird, bis es irgendwann zu spät ist und du den Point of No Return erreicht hast. Deswegen früh adressieren ist aus meiner Sicht ein Bewusstsein dafür haben und früh adressieren und es nicht einfach so hinnehmen und sprechen, sprechen, sprechen. Und wie du sagst, wenn man merkt, man kommt da alleine nicht weiter oder nicht schnell genug weiter, dann kann ein guter Coach, glaube ich, sehr viel Sinn machen.
Mhm. Ja, sehe ich auch.
Wie findet man denn einen guten Coach? Weil auch da habe ich schon diverse Erfahrungen gemacht, gesehen von es war der entscheidende Faktor, damit es dann funktioniert hat, zu es war katastrophal.
Ja, ich habe das auch schon erlebt. Ich hatte mal einen Coach, das war katastrophal. Hm. Wirklich. Also schmerzlich, ja. Wo wir uns wirklich dann, also es gab so Situationen, also es ist ein Coach, der, also ein guter Coach ist ja, bleibt ja meistens neutral, also muss neutral sein, nimmt ja keine Seite an, ist auch nicht emotional und das ist dann tatsächlich passiert, genau das Gegenteil. Und mit einer Eskalation, die wirklich, also unfassbar war. Und wir haben bei uns auf der Teamebene auch. Und wir haben uns dann sehr schnell davon getrennt. Aber also ich könnte sagen, ich wurde gemobbt von unserem Coach.
Wow.
Ja. Ja.
Und wer hat den ausgewählt? Warst du bei der Auswahl mit beteiligt?
Ich war bei der Auswahl und auch eine sehr gute, zu dem Zeitpunkt gute Referenz bekommen. Später aber hat das Unternehmen, das die Referenz gegeben hat, sich auch von ihm getrennt. Insofern. Okay. Waren das jetzt nicht nur wir. Ich bin mittlerweile, also bei der Auswahl der Berater, und das ist ja auch eine Beratungsleistung, ich glaube, man muss einfach immer ein paar testen, immer Referenzen holen für alles. Ich bin der größte Fan von Referenzen. Ja. In allem, was wir machen, wir holen uns unfassbar viele Referenzen zu allem. Weil niemand von uns, oder wir sind alle subjektiv und haben ein Gefühl, aber wir sind nicht dafür ausgebildet, wirklich objektiv nach Kriterien, zum Beispiel einen Coach, ne, oder einen Psychologen auszuwählen. Das heißt, es ist immer besser, jemanden zu fragen, der schon mit der Person gearbeitet hat. Übrigens gilt für die Gründer auch. Hier ist noch, du wolltest heute persönliche Meinung hören, hier ist noch eine Meinung, eine ehrliche Meinung zu VCs und meine Beobachtung über unsere Branche. Wir reden ja immer über die Gründer, ne, und sagen so, die Gründer. So, das ist Nummer eins, vor allem im Early Stage, die Gründer. Und dann meinen wir alle, dass wir die Gründer bestmöglich bewerten können. So. Und dann sind wir alle voller Bias, ja, sind nicht dafür ausgebildet, überhaupt Gründer oder Persönlichkeiten zu bewerten und haben nicht nur Bias, aber auch jeder so eine gewisse Erfahrung, ja, oder auch so persönliche Präferenzen für, also ja auch ein Bias, ne, so Sympathien und gelerntes hat vielleicht mal dreimal was gut gelaufen und dann dreimal irgendwas nicht gut gelaufen ist und dann meint man so, okay, das ist jetzt so dreimal ist ja schon ein Pattern, dann muss es immer so sein. Und dann sagen wir so, okay, so, jetzt habe ich die Gründer bewertet. So falsch. Das ist ja auch so arrogant von uns VCs, dass wir das so von uns behaupten. Weil wir haben keine Ahnung. Wir können nur Pattern Recognition machen. Auf Basis von einer sehr geringen Datenpunktenauswahl, ja.
Liebe ich, dass du den Punkt ansprichst. Ich hatte schon in diversen Investmentkomitees, wo ich einen Deal zum Beispiel durchbekommen wollte, hatte ich Kollegen, die ich alle schätzte, aber die dann eben mit Argumenten kamen wie bei dem Startup, also bei mir ist aus meiner Sicht ist das Erfolgskriterium von einem guten Gründerteam X. Das funktioniert am besten. Und dann guckst du irgendwie auf die Fallzahl und das ist dann irgendwie zwei vergleichbare Investments. Deswegen ist es X. Und ich sage, okay, können wir uns mal ein bisschen abstrahieren von wie es bei dir genau in deinem speziellen Fall war, weil da gibt es da draußen noch 500 andere VCs, bei denen es anders war und 500 andere Cases. Aber ja, wir suchen nach diesem Pattern. Ist natürlich auch ein Weg von uns, irgendwie unser Leben, ein Versuch, unser Leben einfacher zu machen. Ne? Yeah, dieses eine natürlich. Investment-Framework, was wir auf der anderen Seite fair enough ist. Okay, lass uns mal über, du hast ja damit schon die Intro begonnen, mit dem leidigen Thema vom Fundraising für Fonds.
Ja. Yeah.
Was sind deine wichtigsten Learnings? Weil es ja auch nichts, was du dein Leben lang gemacht hast. So, wenn du mal so Revue passieren lässt, die ersten 1, 2, 3 Jahre Fundraising für euren Fonds in deinem Leben. Was sind die Sachen, die du gerne vorher gewusst hättest?
Ja. Yeah. Ah, so viele. Also erstens, einfach, jeder will mit dir reden. Ja, jeder.
Also LPs.
Also viele LPs, also die meisten LPs wollen mit dir reden, vor allem institutionelle LPs. Ne? Und wenn man einen großen Fonds raised, das ist tatsächlich der größte Fokus von uns liegt auf institutionellen LPs.
Vielleicht ganz kurz nochmal für diejenigen, die unser Fachjargon nicht ganz verstehen. LPs, Limited Partner, sind die Investoren quasi, die in Fonds investieren, um es mal ganz einfach zu sagen.
Genau, das sind die Investoren, die in VC-Fonds investieren. Mhm. Und wir haben eine sehr wieder diverse Basis von Investoren, aber haben viele Instis. Und der Prozess
institutionelle Investoren,
wie zum Beispiel Pensionskassen, ja, Versicherungen, und, der Prozess in so einem Haus dauert normalerweise so 12 bis 18 Monate, unabhängig mit welchem Fonds wir sprechen. Ja. Die sind einfach langsam. Ja. Dann haben sie mal mit dir gesprochen, machen sie ihre Due Diligence, und das dauert. Und so viele haben nie vor, eigentlich zu investieren und nutzen diese Gespräche mit GPs, also mit General Partners, mit Fondsmanager, einfach als kostenlose Marktrecherche.
Ja? Klingt nach VCs, wenn sie mit Startups sprechen.
Ja, nur der Prozess ist 12 bis 18 Monate. Die können sich einfach 12 Monate lang beschäftigen, um dann zu sagen, ja, nee, ihr seid First-Time-Fund, deswegen investieren wir nicht. Haben wir zwar am Anfang auch gesagt, ja, aber haben sich trotzdem beschäftigt. Und ich glaube, das Learning war auch oft, ich würde jetzt über mich sprechen, aber ich war oft am Anfang enthusiastisch und sehr positiv nach den ersten Gesprächen, dachte, wow, das wird was. Ja? Und habe dann wirklich viel Zeit und Energie investiert, um diese Gespräche voranzuführen, die Diligence irgendwie zu unterstützen, und daraus kam nichts. Und oft kannst du das nicht vermeiden, aber oft kann man, also man muss am Anfang wirklich stärker qualifizieren. Ne? Also positiv, man weiß es ja auch manchmal nicht, ne, dazu diese Gespräche führen, aber einfach positiv, freundlich, aber bestimmt genauer rausfinden, kommen wir da in Frage oder nicht.
Wie machst du das denn?
Fragen.
Also seid ihr ernsthaft interessiert, lieber LP?
Ja, wir haben, das ist unsere Timeline, das ist unser Ticket, das ist unser, das ist, wir sind now second time, na, aber wir sind immer noch, wir gelten ja immer noch Emerging Managers, ne, dafür gibt es Buckets. Wirklich, habt ihr gerade eine Lokation, habt ihr einen Topf, wo würden wir passen, ja? Welche Timelines habt ihr? Also, ja, Fragen.
Also ähnlich wie bei einem Sales-Prozess am Ende, oder?
Ist nichts anders. Ich finde auch, der Job eines Venture Capitalist ist zu 90% Sales.
In beide Richtungen, oder?
In alle Richtungen.
Fundraising als auch Dealflow.
Sales, zu allen. Ist einfach nur noch Sales, Sales, Sales. Und Fundraising ist wirklich, wir haben ein CRM-Tool, wir haben eine Longlist, wir haben sie alle qualified. So, und dann geht's, du sprichst an, hier ist mein Prozess, ne? hier sind die Deadlines, hier sind die Schritte. Total, ist nur Sales. Und ah ja, genau. Also das erste war Qualification, ja. Mhm. Das zweite Learning war dieses Sales. Klingt ein bisschen nochmal und nochmal Jason. Also ich musste für meine Verhältnisse am Anfang sehr oft mich überwinden, nochmal eine Mail zu schreiben, ja, weil keine Antwort kam. Und weil viele, du denkst ja, du hast ja eine Mail geschrieben, du kennst ja irgendwie, also man kennt nicht alle, man kennt viele, dann hast du eine Mail geschrieben, nur weil du das bist, kriegst du sofort eine Antwort und nichts da. Ja, so, du musst noch eine geschrieben. Denkst du, jetzt kommt deine Antwort. Kommt immer noch nicht. Es kommen oft keine Antworten. Du musst halt immer wieder chasen oder Informationen zuschicken. Und immer so persönlich. Und dann dachte ich mir so, mir ist das total unangenehm. Ich bin ja total hier nervig. Ja, also ich hatte oft dieses, am Anfang dieses Gefühl, boah, ich bin ja so nervig. Ich will nicht so nervig sein. Ja, aber am Ende hat es oft sich gelohnt, nervig zu sein, weil die Leute einfach auch keine Aufmerksamkeit haben. Die E-Mails verschwinden. Das heißt nicht, dass man darf es nicht persönlich nehmen. Das dritte Learning.
Jetzt so eine Partnerin wie du oder wir, so als Menschen auf Partnerebene, wir sind es halt gewohnt, bei anderen Fonds, jetzt im Venture-Business auch auf Partnerebene oft zu sprechen etc. Ist das jetzt so beim Fundraising, dass man da dann auch öfter mal mit nicht ganz so seniorigen Menschen auf der anderen Seite, also seniorig vom Titel her, sagen wir es mal, sprechen muss? Und auch mal erstmal so sein eigenes Mindset ein bisschen kalibrieren muss, ja?
Total. Es ist einfach, also klar, du versuchst ja, zumindest Entry Point muss irgendwo oben sein, aber dann kriegst du eine Nachricht hier, hallo, lass uns einen Call machen, dann sitzt halt da so ein 25-Jähriger und stellt dir Fragen. Ist schon auch passiert. Ist total okay.
Und ist das dann für dich eine psychologische Herausforderung auch dann zu sagen, nee, okay, ist kein Problem?
Nee. Gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, das ist so, wenn man das so mal erlebt hat, wie gesagt, nicht persönlich nehmen. Das hat nicht jetzt und auch so kalibriert, weil unser Job, haben wir ja gesprochen, hat diese Tendenz mal zu denken, wir sind hier so almighty. Ist mal gut, mal nochmal sich einzuordnen und zu sagen, ja, das ist halt eine andere Nahrungskette, da bin ich jetzt nicht oben.
Dann eine Frage dazu, wie ticken diese LPs denn so? Worauf achten die? Was sollte auf man über diese Spezies LP denken? Achten?
Also kommt drauf an, welche Sorte, ne? Also welche Art. Aber die institutionellen Track Record.
Aber wenn du auch Emerging bist, den ersten Fonds raised und
was hast du davor gemacht?
Wenn du davor nicht schon als Investor den großen, was für die meisten
vergiss
da
es.
Draußen.
Okay. Schwierig. Dann musst du erstmal mit anderer Gruppe den ersten Fonds raisen oder musst du immer, also die suchen ja auch nach Pattern, ja. Die haben ja noch wenig Aufmerksamkeit, Spanne als der VC, ja.
Also die dann gucken, 2,5 Sekunden.
Ja, und die gucken Track Record, irgendwie Bucket, ja. Also die haben ja auch ihre noch rigidere Suchvorlagen sozusagen. Dann musst du halt auch denken, so, wie kann ich dir das in 2,5 Sekunden am einfachsten klar machen, in welche Box ich reinpasse. So musst du antreten, ne? Und sagen so, hier ist die Box, passe ich in die Box rein, ja, hier ist mein Track Record. Und ja, ohne Track Record ist schwierig, kann man natürlich trotzdem sprechen, versuchen und Strategie, ich glaube beim ersten Fund ist es ja wie beim Startup, ne? Du erzählst eine Vision. Bei uns ist es jetzt so, wir sind natürlich noch zu früh, um wirklich Kennzahlen, also wir haben die ersten Kennzahlen, aber so wirklich Exits zu haben, ist zu früh. Das erwartet von uns keiner, aber man will ja schon trotzdem im Portfolio Entwicklungen sehen, ne? Und Stabilität sehen im Team. Man will bei uns sehen, haben sie eigentlich das gemacht, was sie versprochen haben, vor 4 Jahren zu tun? Ne? Ist die gleiche Strategie, die damals versprochen wurde, hat man darauf executed? Ist das Team noch da? Viele in LPs investieren ja in First-Time-Funds nicht, weil sehr oft die Fonds da in sich auseinanderfallen, weil die Partnerteams nicht stabil sind. Ne? Weil auch da, wie wir das im Gründerteam, hast du ja gesagt, ne, so, meistens, also sehr oft sind das ja so Alpha-Männchen, Weibchen. Ja? Und dann müssen sie nochmal als Team funktionieren. Mhm. Ja, nicht mehr als Einzelperson. Und diese Reibungen, die man hat, die Konflikte, die man löst, ne, so die Egos, die aneinander sich reiben, das platzt sehr oft. Und deswegen, es ist einer der Gründe, warum man in First-Time-Funds nicht investieren mag.
Also, lass uns mal ein bisschen Name-Dropping spielen. Weil wir schon bei dem Thema Fundraising sind. Yeah. Wenn du jetzt in 2 Early-Stage und 2 Later-Stage VCs investieren müsstest, dürftest, ihr seid außer Konkurrenz, in welche würdest du investieren? 2 Early-Stage, 2 Later-Stage?
Ich würde in WeSquared investieren. Early-Stage. In Europa.
Grüße gehen raus an Herbert und Team.
Ja, ich würde in den USA Early Stage an Sequoia Seed investieren.
Also ganz riskante Wette. Und Later Stage?
Later Stage in Deutschland oder Europa?
Am liebsten Deutschland, wenn dir jemand einfällt. Oh. Wenn wir schon Deutsch sprechen.
Naja, muss ich jetzt sagen, ich würde beim Tommy investieren, wobei er mich nicht als seinen
DTCP
Fondsliebling genannt hat. Habe ich zugehört. Grüße gehen raus an Tommy.
An Thomas Preuß, ja.
und an, sagen wir mal so, an und dann noch einer der Top-Fonds in den USA, also diversifiziert.
Okay, ist interessant. Den meisten fällt Later Stage schwieriger bei dieser Frage als Early Stage. Vielleicht haben wir da eine Lücke hierzulande.
Ja, Hammer.
Das merkt man an der Antwortgeschwindigkeit. Okay, wenn du dir für ein Startup, in das du investiert bist, ein Board zusammenbasteln könntest. Du bist natürlich Nummer 1 in dem Board. Wenn du dir einen Menschen hier in der deutschen VC-Startup-Szene aussuchen dürftest, der oder die neben dir sitzen soll im Board. Wer wäre das? Eine Person.
Eine ist immer schwierig. Ich kann dir sagen, ich bin ja in vielen Boards drin.
Wen schätzt du besonders?
Ja, genau. Das wollte ich sagen. Ich glaube, das ist einfach, mit dem ich, also auch bei QM, mit dem ich sehr gerne zusammengearbeitet habe, und das sind 2. Ist Helmut Jägle und Sirk Pötting. Helmut, die beiden kommen aus unterschiedlichen, also einer ist langfristiger Investor, das ist der Helmut, mit einer unfassbaren Erfahrung und aber auch Verständnis und Durchblick, ne, bei den What Matters. Und Sirk Pötting ist einer der Vorstände von BioNTech, also hat tatsächlich auch, also Physiker, McKinsey, BioNTech, hat eben das so ein sehr rundes Profil für die Themen, in die wir investieren, und hat natürlich auch diese Wachstumsskalierung, IPO-Erfahrung hinter sich. Also und menschlich auch sehr passend zu dritt. Also mit denen habe ich sehr gut gerne zusammengearbeitet.
Du darfst mit 3 Leuten aus der Szene eine Woche auf Offside. Wen nimmst du mit und warum?
3 Leute. Zu wenig. Größere Gruppe. So, ich nehme mit Nummer 1 Herbert von
WeSquared Ventures. Ja.
Partner bei WeSquared Ventures, mit dem ich auch viel mitinvestiert habe und auch Mitgründer von 1&9 mit mir gemeinsam. Ich nehme meine Mitgründer, Team und DJ. Ich nehme die 1&9 Mitgründer, Wolfgang und Christian. Und ich nehme 2 Gründer aus unserem Portfolio, David Balensiefen von Enerki, der Gründer von Gridex und auch LP bei World Fund. Und ich nehme Ivor von Viridian. Ah ja, und dann nehme ich noch Nader, meine Assistentin, meine rechte Hand hier. Ich glaube, das wäre so meine Gruppe. Und du darfst auch mitkommen.
Ich wollte gerade sagen, ich war fast beleidigt. Gerade noch ausgebügelt. Okay, wir haben, wir müssen langsam zum Ende kommen, damit wir hier nicht Ärger bekommen vom TLDR-Studios, die den Podcast hier produzieren. Ich habe eine ganze Reihe von Fragen bei LinkedIn bekommen, die ich dir stellen soll. Versuchen wir jetzt mal so ein paar zu beantworten. Zack. Olli von Sperber, ein Gründer, den ich sehr schätze, der Teil meines Fundraising-Coup-Programms war, fragt, wie lässt sich das Klima-Performance-Potenzial von Startups messen?
Ja, das hatte ich ja am Anfang schon erwähnt. Also wir haben eine eigene Methode entwickelt, die auch mittlerweile Open Source ist und auch mit Partnern, wissenschaftlichen Partnern gemeinsam entwickelt wurde. Wir nennen das Climate Performance Potential und das misst eben das Potenzial einer Technologie, CO2 oder äquivalente, also Emissionen aus der Atmosphäre zu at scale zu reduzieren. Und wir gehen davon, für uns wirkt das oder wir nutzen CPP als ein Indikator für die Finanzperformance eines Startups. Das heißt, wir sagen, je höher das CPP, umso höher das Potenzial eines Startups, wirklich groß zu werden.
Sebastian Schall, ein sehr geschätzter Mitgründer von Black, eine der spannendsten Deep Tech Companies in Deutschland, Black Semiconductors, fragt, und die Frage zeigt, dass er sehr viel Tiefgang hat. Welche Hypothese für einen VC muss wahr sein, damit viel Geld in langläufige Investments fließen kann? Liegt es an den gewählten Fondszyklen? Und ich denke, er spielt damit vor allen Dingen an darauf, dass auf Deep Tech Companies, die in der Regel sehr viel Geld brauchen. Und was muss da für ein VC Stimmen wahr sein, damit man sagt, okay, da schaue ich jetzt nicht schon in ein, zwei Jahren irgendwie auf Umsatz, sondern ich gehe da mit voller Conviction rein und nutze meine tiefen Taschen auch langfristig für dieses Startup.
Ja, also ich bin auch ein großer Fan von Black Semi und ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, generell ist, also das Geschäftsmodell eines VC ist, es muss innerhalb der Laufzeit möglich sein, zu investieren, for a smaller price rein und dann einfach dieses gigantische Potenzial, was dann haben, um eben die Fonds zurückzuspielen. Und dieses gigantische Potenzial haben wirklich sehr wenige Unternehmen und tatsächlich ist es so, dass viele der Deep Tech Unternehmen dieses auch haben, ne? Weil sie große Technologien nutzen, wirklich große radikale Probleme radikal zu lösen. Und das dauert länger, wie du jetzt sagst, ne, kostet mehr. Es muss trotzdem möglich sein, ich glaube, das muss man also verstehen, wann geht man rein, ja? Und dass es länger dauert, dass es diese Zwischenschritte gibt, ja? Und ich glaube, und dann eben eher nachgelagert, aber trotzdem noch in der Laufzeit eines Fonds diese große Sprünge macht. Ich glaube, wir haben sehr wenige große Fonds. Und was ich gerne, auch für uns, ist eine unserer Strategien, dass wir eben in dieser Early Growth, nennen wir das, zwischen A und B und B und C investieren können. Und dass man eben so tiefe Taschen hat, dass man auch die Zwischenrunde im Prinzip aus dem Cap Table finanzieren kann. Und ich glaube, die Hypothese muss sein, dass innerhalb der Laufzeit, trotz der nachgelagerten Umsätze, die oft auch nicht Recurring Revenue sind, wie wir alle immer gelernt haben, was wir wollen, eben dieser Markt da ist, diesen Preis dafür zu zahlen. Und ich glaube, der ist da, wenn man es schafft, wirklich gigantische Probleme zu lösen mit defensible Technology Solutions, ja. Und dafür brauchst du, ich glaube, dafür brauchst du die Leute, die das verstehen, im Team. Du musst auch deine LPs educaten, ja, weil auch LPs haben gelernt, Software geht, ist gut, minimaler Risk. So, und wir brauchen die, natürlich auch den Exit-Markt und die Erfolge, die man zeigen kann, damit eben die LPs weiterhin Geld investieren in diese Themen. Und ich bin mir sicher, Black Sammy ist eins der Startups, das das Potenzial haben, so ein Erfolg-Case zu werden.
Dazu passt, glaube ich, ganz gut eine Frage, die von David Porzelt gestellt wurde, nämlich was muss politisch geändert werden, damit die Kapitalmarktunion realisiert werden kann und gerade Scale-Ups eine bessere Chance haben, die notwendigen Investitionen zu erhalten und eben nicht abwandern?
Ja, das ist natürlich erstmal so ein bisschen, das ist eine längere Antwort, aber ich glaube, erstmal braucht man in Europa eine Harmonisierung der Märkte. Wir haben 27 Märkte, jeder hat eigene Legislatur. Jeder hat auch natürlich einige eigene Börsenplätze. Das ist zu fragmentiert und auch ist einfach zu fragmentiert und zu komplex. Ich glaube, das brauchen wir. Wir brauchen natürlich Incentive-Systeme und wir brauchen auch den Kapitalmarkt auf der Investorenseite. Wir brauchen Pensionskassen, die wir auch genannt haben. Ne? Also wenn ich sage, wir haben einige davon, sind wir noch nicht zu viel, weil in Europa, auch in Deutschland, einfach die institutionellen Investoren noch nicht, also da fehlen noch Anreize, da brauchen wir mehr Incentives, mehr Anreizsysteme, um diese Allokation in die Werte, Technologiewerte zu bringen. Und dann wirklich am Ende auch Success Stories, mehr positives Storytelling und Narrativ auch für den Retail-Investor. Ja? Der Retail-Investor ist ja derjenige, der am Ende auch auf dem Kapitalmarkt auch investiert. Da ist noch sehr viel Potenzial nach oben, was die positive Narrative und so Education, würde ich sagen, angeht.
Wer narrativ sehr gut kann, ist Thorn Nguyen, bekannt als das Wunderkind der deutschen Werbeszene. Und Thorn hat eine Frage gestellt, die nehmen wir noch. Mhm. Was ist heute wichtiger, Financial Capital oder Social Capital, wie zum Beispiel Reach, Reputation, Access oder Relationships?
Ja, naja, ist natürlich eine gute Frage, aber in the end of the day, ich bin ein VC und mein Geschäftsmodell ist einfach, das Vermögen meiner Investoren zu vermehren. Ja? Und das tue ich am Ende dass ich in Investoren, in Unternehmen investiere, die eine starke finanzielle Performance haben. Ne? Das heißt, ich glaube mittlerweile, also natürlich auch, wie führt man ein Unternehmen zu einem Erfolg und was sind die einzelnen Komponenten? Das spielt natürlich aus Soziales, ja, und all die Themen, auch Kultur des Unternehmens, spielt ja auch eine Rolle. Das ist dann ein Faktor, der darauf einspielt, um am Ende eben diesen Erfolg zu haben. Ne?
Daria, wir müssen zum Ende kommen. Ich habe ja noch eine Mango mitgebracht, zumindest virtuell.
Ja.
Und es gibt so viele Objekte, die mich an dich erinnern. Ja? Aber die Mango ist etwas ganz Aktuelles. Und du weißt genau, was sie bedeutet. Willst du uns das einmal erzählen?
Ja, die Mango. Ich habe ein spannendes Projekt, was ich seit dem letzten Jahr vorantreibe. Und zwar habe ich ein Haus gebaut in Kenia. Und das Haus das Grundstück, auf dem das Haus steht, hatte schon von Anfang an einige ausgewachsene Mangobäume mit Mangofrüchten. Und was dazu geführt hat, dass das Haus jetzt auch Mangohaus heißt. Und das ist für mich ein sehr spannendes neues Projekt. Das ist ein kleines Dorf auf einer kleinen Insel, wo ich meinen Zufluchtsort gefunden habe. Und jetzt auch ein Zuhause gebaut habe. Und das Haus wird aber auch ab dem 1. Oktober, denke ich, oder am Anfang Oktober, seine Türe öffnen und auch Gäste empfangen. Also falls ihr Interesse habt, hier kommt eine kleine kommerzielle Pause. Folgt doch auf Instagram. Das Profil heißt Mango House Shella. H-E-L-A, also mit einem L, dot Lamo. Nein, mangohaus.scheller. Ich muss das nochmal selber checken. Mangohaus.scheller, ja genau. Also der Ort, in dem es ist, das Haus steht, heißt Scheller, ist ein Dorf. Und Mangohaus könnt ihr euch merken, da gibt es Mangos und wunderschöne Erholung.
Also der Handle heißt Mangohaus zusammengeschrieben Punkt Scheller, geschrieben S-H-E-L-A. S-H-E-L-A. Ich helfe dir hier mal ein bisschen.
Danke.
Was ich gesehen habe, also ich bin ja Designliebhaber, ich bin Interiorliebhaber und was ich gesehen habe, ich habe das von Anfang an mitbekommen, ist sehr viel Detailliebe, sehr stylisch und deswegen habe ich es ja auch mitgebracht, die Mango. Ich habe das von Anfang an mitbekommen. Ich habe auch mitbekommen und weiß auch, was für ein Herzensprojekt das für dich ist.
In der Tat.
Gut.
Das ist auch das erste Mal, dass ich in der Öffentlichkeit darüber spreche.
Ich bin geehrt. Die Fundraising-Coup-Community freut sich, bedankt sich. Wenn ihr da draußen Support braucht bei eurem Fundraising, egal ob Early Stage oder Late Stage, sagt mir gerne Bescheid. Dann verrate ich euch, in welchem Bierzelt ihr demnächst Daria findet. An sehr vielen Tagen beim Oktoberfest.
Wiesen
und
heißt
das. Wiesen, Entschuldigung.
Die Wiesen, Singular.
Jetzt müssen wir es wirklich beenden. Das war ein
Coup. Haben wir geübt. Well done, high five.
Sehr cool, danke schön.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.